wo die Kirche arm ist oder auch verfolgt wird, dass die Leute dort, würden wir annehmen, dass die Leute dort hoffnungslos sind. Mhm. Sind sie aber nicht. Die haben sehr viel Hoffnung und sind oft auch, haben einen fröhlichen Glauben, einen lebendigen Glauben. Mhm. Da gibt es Freude, Glaube und Hoffnung, also trotz dieser ganzen Dinge. Also es ist, ja, wie gesagt, ein Mysterium, aber auch schön zu erleben.
Tobias Pechmann, herzlich willkommen beim Podcast Unverschämt Katholisch. Schön,
danke,
dass du
Steffi.
Da bist.
Dankeschön, freue mich sehr.
Du bist der Nationaldirektor von Kirche in Not.
In Österreich.
In Österreich. Ja, noch nicht so lange, gell? Wie lange bist du schon in der Position jetzt?
Seit Juli letzten Jahres, also anderthalb Jahre ungefähr.
Kirche in Not, was ist es denn überhaupt? Was macht ihr da so grob in einem Satz?
Kirche in Not hilft der Kirche dort, wo sie nicht die Mittel hat, für die Verkündigung oder wo sie verfolgt wird. Mhm. Also ein Hilfswerk, ein pastorales Hilfswerk für die Kirche.
Da ist der Name ziemlich aufschlussreich, wo die Kirche in Not ist.
Genau.
Sehr schön. Und das, genau, bevor wir, das wird auch unser Thema sein, wollte ich sagen, aber bevor wir da so reinkommen, wollte ich so ein bisschen Smalltalk. Und zwar stelle ich manchmal lustige Fragen, zum Beispiel wie, wenn du ein Tier wärst, was wärst du für ein Tier? Oder Fragen, die mich interessieren, wenn Leute sehr belesen sind, so wie du. Wie zum Beispiel, was ist ein Buch, das dich geprägt hat?
Also ich wäre ein Elefant.
Ah.
Buch.
Man muss schon begründen, wenn man sagt, was man für ein Tier ist. Warum wärst du ein Elefant?
Ich habe das mal gehört über mich, dass ich wie ein, also stabil bin wie ein Elefant.
Schön.
Das fand ich irgendwie, eine schöne Zuschreibung. Und ich würde auch sagen, ja, ich habe die Stabilität und finde Elefanten sympathisch. Die sind so irgendwie präsent, können auch dezent sein, aber also ja,
ja, voll.
Ich finde es irgendwie ein charmantes
Tier. Hast du mal einen in echt gesehen?
In echt habe ich, Südafrika habe ich.
Wow, cool.
Im Nationalpark habe ich mal Elefanten gesehen.
Okay.
Nicht zu nah, aber ja.
Aber
schon gestaunt. Respekt.
Genau. Ja. Genau, ja. Und dein Buch?
Mein Buch. Ein Buch, mit dem ich eigentlich die meist oder sehr viel Zeit verbracht habe, ist so ein Andachtsbüchlein, das heißt Mein Äußerstes für sein Höchstes von Oswald Chambers. Aha. Der hat Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und war Baptistenprediger und hat auch in Ägypten gearbeitet, hat dort so Jugendlager gemacht und der hat, seine Frau hat dann aus seinen Predigten so ein Andachtsbüchlein zusammengestellt, wo du jeden Tag so eine ganz kurze Andacht hast. Und das habe ich über Jahre, also das kann man eben, das ist eben so durchnummeriert, also kannst jeden Tag, jedes Jahr eben aufs Neue das Buch durchgehen. Und ich finde das ein wirklich herausstechendes Andachtsbüchlein, weil der eine ganz besondere Gabe hat, finde ich, wie Freundschaft zu Jesus einerseits, die Heiligkeit Gottes verbindet in seinen Texten und immer, finde ich, sehr radikal herausfordert den Leser, ehrlich zu sein oder die Wahrheit zu suchen mit Blick auf sich selbst und auf Gott. Also das ist, ja, ich kann das, wie ich es empfehlen, es ist ein sehr schönes, sind immer ganz kurze Texte, aber Schwarzbrot, also wirklich.
Schwarzbrot.
Wirklich gut.
Voll gut, gute
wirklich,
Nahrung.
Gute Nahrung, genau. Und ich komme jetzt aus dem Kontext, kenne viele Leute, die machen eben, nehmen sich Zeit in der Früh, eben so stille Zeit, Zeit mit Gott.
Ja.
Und das, da bin ich auch aufgewachsen und kenne das eben auch und habe das auch während des Studiums so immer versucht, eben morgens in der Früh, bevor es losgeht, noch bevor es Handys gab, mich hinzusetzen eben und einfach den Tag mit Gott zu beginnen und eben auch an dieser Beziehung zu arbeiten mit ihm und ihn mehr kennenzulernen. Und da hat uns wirklich sehr geholfen.
So lange begleitet dich das Buch schon?
Ja, ich habe es 2005, also vor 20 Jahren, geschenkt bekommen.
Wow, genau. Voll schön, wenn dann so ein Werk so ein Begleiter wird.
Ja, ist wirklich ein Begleiter, ja.
Richtig,
ja,
schön. Ja. Da ist auch schon ein bisschen, also ich würde eigentlich schon gern kurz einen kleinen Schwenk in deine Story machen. Du bist nämlich, du hast eine spannende Geschichte, wie du jetzt für ein katholisches Hilfswerk arbeitest. Also du bist nämlich noch gar nicht immer katholisch gewesen. Vielleicht kannst du einfach so in einem kurzen Schwenk erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du heute katholisch bist, dich so engagierst und die Freundschaft mit Jesus so lebst, wie du sie lebst.
Gern. Also ich bin evangelisch getauft, evangelisch konfirmiert und auch in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. bin dann zum Zivildienst nach Israel gegangen, habe dort in einem Behindertenheim gearbeitet, 2003, und habe dort eigentlich ein Bekehrungserlebnis gehabt, also einen Bekehrungsmoment. Und war dann dort in Israel in einer messianisch-jüdisch sehr charismatischen Gemeinde. Und das hat mich dann auch die 5, 6 Jahre danach geprägt. Also war dann eher so in diesem freikirchlichen, ein bisschen auch pfingstlerischen Zuhause. Und habe da auch eigentlich sehr viele Freunde gewonnen, die ich heute noch habe. Also ein Riesenschatz auch. Und auch geistlich habe ich da sehr viel erlebt und auch es hat mich sehr geprägt. Dann gab es aber verschiedene Fragen, die bei mir aufgekommen sind, auch während des Studiums. Fragen wie Fragen nach dem Gottesdienst, wann ist Gott objektiv da? Also wenn es sehr viel um Lobpreis und um die Predigt geht und darum, was du mit Gott erlebst oder spürst im Gottesdienst, da kam für mich dann die Frage auf, was ist denn, wenn ich nichts erlebe oder ihn nicht spüre? Bin ich dann verschlossen? Ist er nicht da? Mhm. Also das war eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und eine zweite war mit Blick auf die evangelische Kirche, also mein evangelisches Aufwachsen und Erbe. Was ist die evangelische Kirche? Es gibt ja in Deutschland viele verschiedene Landeskirchen, die haben auch verschiedene Katechismen. Was glaubt die Kirche? Was ist Kirche? Mhm. Und auch die Frage, was ist evangelischerseits passiert zwischen dem Jahr 33 und 1517, Martin Luther? Also wie erklärt die evangelische Kirche diese Zeit? Mhm. Und letztendlich auch die Frage nach dem Abendmahl. Wir haben Abendmahl gefeiert, oft symbolisch eben mit Brot, und habe da gemerkt, dass, wie es da gefeiert wird, ist mir eigentlich zu profan. Und ich habe noch keinen eucharistischen Glauben so gehabt, aber ich habe gemerkt, dass da geht mir oft die Würde irgendwie ab, und auch wenn es jetzt nur symbolisch ist. Mhm. Und diese verschiedenen Fragen habe ich begleitet längere Zeit, und ich habe dann einen jungen Kaplan kennengelernt bei uns in Marburg, wo ich studiert habe, mit dem ich heute noch befreundet, und der hat sich mit mir hingesetzt und ein bisschen die Fragen angeschaut, die ich hatte. Es war dann so 2, 3 Jahre, wo ich gerungen habe, wollte viel verstehen, auch diese ganzen Gegensätze eben Gnade versus Werke und so. Also ich habe da sehr viel sehr viele Fragen gehabt, auch zu Maria, zu den Heiligen, also und letztendlich war es dann eigentlich, hatte ich die Freiheit, katholisch zu werden, weil mir mein Patenonkel auch sagte, katholisch sein heißt einerseits nichts von dem leugnen, was die Kirche lehrt, aber andererseits muss ich jetzt auch nicht alle Frömmigkeitsnuancen der Kirche leben, um katholisch zu sein. Das heißt, ich habe, das war für mich dann so ein Arrangement, ein Deal, dass ich gesagt habe, ich glaube das, was die Kirche lehrt, aber ich habe Zeit, auch da reinzuwachsen und meinen Glauben, auch meine Frömmigkeit da zu entwickeln. Mhm. Letztendlich bin ich katholisch geworden, weil ich eingeladen wurde zu einem Abend der Barmherzigkeit, also zur eucharistischen Anbetung, und habe mich an diesem Abend, ich weiß auch genau, wo es war und wann es war, eingelassen darauf zu glauben, dass das Christus ist, der da vorne in der Gestalt des Brotes ist. Und hatte dann so eine wirklich persönliche, intime Christusbegegnung, hatte so ein Bild, so eine Vision, und habe da eben erkannt, das ist Gott. Mhm. Und das war dann für mich so der Schlüssel, eigentlich zu sagen, dass den Wesen des katholischen, oder den Kern des katholischen Glaubens, den glaube ich, also die Eucharistie. Und das war für mich dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich glaube ich das ist die Wahrheit, und deswegen der Wahrheit folgt auch der Schritt, dass ich jetzt eigentlich dann katholisch bin oder auch katholisch werden möchte, und wurde dann 2011 gefirmt, schön. In Rom. Ja.
Wow, richtig schön.
Genau. Das ist so in a nutshell.
In a nutshell, genau. Ich merke, da könnten wir auch eine Stunde drüber reden. Ja. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das ja ein riesiges Thema ist und von dem, glaube ich, noch nicht, also ich hatte davon nicht so viel gehört. Ich glaube, man spricht nicht so mega viel darüber. Deswegen freue ich mich heute mit dir über dieses Gespräch, weil ich denke, ja, es ist gut, da mal hinzuschauen. Nämlich auch eben die verfolgte Kirche. Und so zum Anfang, so für dieses Reinkommen, was meinen wir denn überhaupt mit Christenverfolgung? Also was meint dieser Begriff? Gibt es sowas heute noch? Also ich kannte schon so, okay, die ersten Apostel, die wirklich verfolgt wurden. Aber was ist da heute damit gemeint?
Genau, bei Verfolgung denkt man immer irgendwie sonst Kolosseum, irgendwie, so die frühen Christen, irgendwie Löwen und keine. Also, das sind so die Bilder, die, glaube ich, bei vielen Leuten wach werden, wenn man das Wort hört, Verfolgung. De facto ist es so, dass heute, jetzt, während wir hier sprechen, mehr Christen verfolgt werden als je zuvor. Wir gehen aus von circa 220 Millionen Christen weltweit, die unmittelbar von Verfolgung bedroht sind, jetzt heute. Was heißt Verfolgung? Verfolgung heißt im Grunde, dass sie systematisch und auch wiederkehrend verfolgt werden. Verfolgt heißt, also es gibt verschiedene Norms, es gibt Diskriminierung, es gibt Unfreiheiten, es gibt Bedrängung, es gibt Vertreibung, aber es gibt auch Verfolgung. Unter diesem Begriff Verfolgung, da gibt es verschiedene Ansätze, was man da alles drunter packt. Open Doors zum Beispiel, ein anderes Hilfswerk, ein freikirchliches, die definieren Verfolgung eben auch oder nehmen unter diesem Begriff auch Diskriminierungen rein und andere Formen. Weil sie sagen, es ist oftmals nicht ganz eindeutig, wann ist eine Diskriminierung eben nur eine Diskriminierung oder vielleicht auch dann mehr. Also deswegen haben die da auch höhere Zahlen. Aber Verfolgung ist im Grunde eben, wenn jemand aufgrund seines Glaubens systematisch und wiederkehrend verfolgt wird. Das kann sein, dass man, es beginnt eben bei Unfreiheiten, aber es kann auch natürlich dann im Extremfall sein, dass jemand ermordet wird aufgrund seines Glaubens. Es gibt Zwangsverheiratung, Zwangskonversionen, es gibt Vertreibung eben, also gibt es ganz viele Formen und Schicksale eben, was darunter gefasst sein kann.
Was sind so häufige Missverständnisse über Christenverfolgung? Ist es so, dass es das nicht gibt oder was ist da häufig, dass man?
Also man, du hast auch gesagt, du weißt wenig drüber, man liest medial einfach wenig oder man muss ein bisschen suchen nach den Themen, auch in den Medien. Es gibt sie schon, also man muss ein bisschen suchen. Das ist das eine. Es werden nicht nur Christen verfolgt, es werden auch Moslems verfolgt, es gibt auch immer mehr Hass eben gegen, oder gerade seit dem 7. Oktober 23 immer mehr auch in Europa, immer mehr antisemitische Vorfälle. Also es werden auch weltweit andere Religionen verfolgt. Das ist nichts Exklusives für Christen, sondern das betrifft eigentlich alle Religionen. Da können wir wahrscheinlich gerne noch drüber sprechen, auch was die Ursachen davon sind, aber ich würde sagen, das sind so nicht Missverständnis, aber Dinge, die man, glaube ich, für den Kontext wissen sollte. Ein Missverständnis, glaube ich, ist schon, dass man wenig über dieses, also ich finde 220 Millionen ist einfach unglaublich viel. Es sind unglaublich viele Menschen, unglaublich viele Schicksale auf der ganzen Welt. Das ist ein Drama unserer Zeit und ich finde, ein großes Missverständnis ist, dass man darüber auch in der Kirche wenig hört. Medial, aber ich finde vor allem, wir als Christen haben, glaube ich, schon eine besondere Verantwortung oder auch sind besonders empfänglich eben oder sollten besonders empfänglich sein für das Leid unserer Geschwister im Glauben, auch gerade wenn man davon spricht, dass wir ein Leib sind in Christus. Wenn irgendwo der Finger abgeschnitten wird und der Rest nichts merkt, nichts mitbekommt, dann stimmt irgendwas nicht.
Ja, und da sprichst du jetzt auch einfach von Christen, richtig? Also das ist jetzt nicht Katholiken, sondern es ist einfach diese Zahlen sind die Christen weltweit?
Das sind Christen weltweit, genau. Es gibt diesen Ausdruck, hat glaube ich Kardinal Koch geprägt, diesen Ausdruck von der Ökumene des Blutes. Das heißt, Verfolger unterscheiden nicht, bist du jetzt, also kommen nicht zu dir und fragen, hallo, bist du katholisch, bist du Freikirchler, Anglikaner oder sonst was, orthodox, sondern Christ ist Christ. Also das Bekenntnis zu Jesus Christus ist der Grund für die Verfolgung, nicht weil jemand katholisch ist oder so. Die Ökumene des Blutes heißt eben, der Verfolger unterscheidet nicht, welchen Glauben man hat, welcher Konfession, welcher Kirche man angehört. Und deswegen gibt es de facto schon eine Ökumene, eine gelebte Ökumene aufgrund oder im Blut eben, weil eben alle Christen sozusagen diskriminierungsfrei verfolgt werden. Und ich finde das schon irgendwie auch berührend, weil es zeigt, dass die Verfolger quasi Einheit wahrnehmen, aber auch eine Einheit schaffen eben im Blut und womit wir uns eben hier sehr schwer tun. Es gibt immer mehr Kirchen und es gibt auch viele Versuche eben die Einheit zu leben hier, aber da im Blut eben gibt's bereits eine Ökumene.
Und wo ist es, dass die Christen so verfolgt werden in diesen Formen, in diesem Ausmaß?
Wir haben von Kirche in Not gerade vor 6 Wochen unseren Religionsfreiheitsbericht veröffentlicht. Wir geben den alle 2 Jahre raus, wo wir uns das Grundrecht auf Religionsfreiheit, das Menschenrecht weltweit anschauen. Bestandsaufnahme, da gibt es weltweit nur 2 Berichte zu dem Thema. Einmal vom US-Außenministerium und von uns, von Kirche in Not. Und haben eine Verschlechterung der Religionsfreiheit wahrgenommen. Das ist jetzt nicht spezifisch Christen, aber warum wir das machen, ist, Religionsfreiheit ist oft ein Gradmesser auch für andere Freiheiten oder überhaupt für die Freiheit von Menschen in Ländern. Spannend, wenn die Religionsfreiheit nicht geachtet wird oder verletzt wird, dann ist es eben auch mit anderen Rechten oft oder Verletzung von anderen Rechten nicht weit her. Und es gibt verschiedene Ursachen, warum wir einen Anstieg von Verfolgung, aber auch von größerer Einschränkung von Religionsfreiheit sprechen. Das ist einmal, es gibt immer mehr autokratische Regime, zum Beispiel China, Iran, das sind Länder, wo Religionsgemeinschaften überwacht werden systematisch eben und dadurch auch nicht frei sind in der Ausübung ihrer Religionsfreiheit, ihres Glaubens. Das ist eine Ursache. Und das zweite ist, dass es vor allem in Afrika, in Subsahara-Afrika, immer mehr islamistischen Dschihadismus, also extremistische Islamisten gibt, die Christen verfolgen und auch viel ermorden. Also das war jetzt gerade Nigeria zum Beispiel, war gerade medial sehr präsent, weil Bill Maher auf der einen Seite in seiner Talkshow darüber gesprochen hat, über die Verfolgung in Nigeria. Und dann hat Donald Trump ja mit einem Tweet auch gesagt, er würde da sogar einmarschieren, wenn die Regierung nichts macht. Das hat dem Thema einfach eine sehr große Öffentlichkeit verliehen. Und das ist, glaube ich, also es ist wichtig, dass über das Thema berichtet wird. Und ich glaube, für uns auch als Kirche ist es wichtig, dass wir an diese Christen denken und für die Christen beten. Du hast gefragt, welche Länder sonst noch so? Also es gibt Nigeria ist so ein Land, habe ich gerade schon gesagt, Burkina Faso, Kongo gibt es auch wirklich unglaublich viel. Immer mehr Berichte jetzt von Gewalt, von Hass gegen Christen, auch Nigeria, auch andere, auch gegen Moslems, also gegen moderate Moslems wird dort auch, also die nicht recht glauben, gegen die wird auch, da werden auch viel ermordet. Indien zum Beispiel ist ein Land, wo du so einen Nationalismus hast, also Hinduismus ist dort quasi die einzig, für viele radikale Hindus eben die einzig richtige Glaubensform. Deswegen gibt es in Indien de facto Religionsfreiheit, also gesetzlich. Aber ich hatte gerade einen Bischof zu Gast aus dem Nordosten, der hat mir erzählt, dass in einem Bundesstaat dort in den letzten 10 Jahren über 20 oder mehr Kirchen einfach zerstört wurden. Also das heißt, da gibt es eben viele radikale Gruppen, die dann auch nicht in Schach gehalten werden oder gegen die nicht vorgegangen wird. Und da gibt es eben viele Länder, wo auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Das heißt, diese Verfolgung kann eben auch da beginnen, dass andere Maßstäbe angelegt werden, zum Beispiel bei Gesetzen oder bei der Auslegung von Gesetzen oder von Behörden gegen Christen, dass Verfahren länger dauern für Christen oder dass eben manche Dinge, Gewalt gegen Christen, nicht so geahndet wird eben. Und also gibt es ganz viel, viel Leid weltweit und viele Ursachen. Und ich bin froh, dass wir hier ein kleines Licht drauf werfen können.
Ja, was für mich hat es jetzt so geklungen, als würde das zunehmen. Stimmt das? Ist das so ein Trend global, dass man sagen kann, dass wir sehen, dass das zunimmt? Oder ist es schwer zu sagen? Also
wir sehen einen Anstieg tatsächlich. Das liegt eben einerseits an diesen autoritären Regimen. Dass die stärker vorgehen eben gegen alles, was ihre Macht, ihre Herrschaft einschränken könnte. Ich meine, die katholische Kirche ist ja weltweit schon da geht es schon auch um Macht, ja, also um Einfluss auf die Leute. Also zum einen gibt es mehr autoritäre Regime, die eben vermehrt gegen Religionen vorgehen. Und zum anderen, wie gesagt, gibt es immer mehr auch islamistische Gruppen, also einen extremistischen Islam. Gibt es auch einen Anstieg, das heißt, da gibt es weltweit einen Anstieg von Verfolgung, von der Einschränkung von Religionsfreiheit einerseits, aber auch von Hassverbrechen, von Gewalt gegen Christen.
Ich stelle mir vor, dass das natürlich jetzt super differenziert, jedes Land sieht anders aus, aber können wir mal so reinzoomen in ein gläubiges Leben in so einer Situation der Verfolgung. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da ein Alltag aus? Oder wie leben die als Christen? Weil man kann sich das, glaube ich, schwer vorstellen. Wie ist das?
Ja, Nigeria ist mir gerade präsent. Nigeria ist im Grunde, hat ungefähr 200 Millionen Einwohner, ist zweigeteilt. Der Norden ist stark muslimisch geprägt, der Süden ist christlich geprägt. Es gibt viel Debatte auch darüber, was dort die Gründe für Verfolgung sind. Christenverfolgung, ja, nein. Da gibt es sehr viele verschiedene Stimmen. Mhm. Ich habe jetzt auch schon vermehrt Stimmen von dort gehört, die sogar von einem Völkermord sprechen. Das würde ich nicht sagen, aber das zeigt einfach nur, wie dramatisch dort die Situation ist und auch wahrgenommen wird. Dort gibt es, gerade im Norden, gibt es zum Beispiel Nomaden, die Ackerland brauchen. Das sind häufig, also die Fulani, das sind muslimische eben Hirten, die rumziehen, und die Christen sind eben oft sesshaft. Das heißt, da gibt es eben einen Konflikt um Land. Mhm. Das ist auch eine Ursache für Verfolgung oder auch Hass und Gewalt, Konflikt um Land, um Ressourcen. Mhm. Und das werden sehr viele Christen dort vertrieben, dort, wo sie wohnen, aufgrund dieses Konflikts um Land, mhm, und um Ressourcen. Und das heißt dann eben auch zum Beispiel, dass Familien dort fliehen müssen. Das heißt, die Kinder können nicht mehr in die Schule gehen, die müssen ihre Heimat verlassen, fliehen irgendwo hin. Das Problem ist, dass die Kinder zum Beispiel auf der Straße landen und dann oftmals, weil sie eben dann nicht mehr im Schulsystem sind, auf der Straße sind, und da gibt es dann Probleme wie Drogen, Prostitution etc. Und Kirche in Not unterstützt dann auch also zum Beispiel dort in Nigeria einen Bischof, der ein Projekt hat, wo er sagt, er will die Kinder von der Straße holen, und die eben wieder, also diese Flüchtlingskinder, weil er eben sagt, sie will eben schauen, dass die nicht eben auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Also das ist für viele dort, es ist existenziell für sehr viele. Also weil du fragst, so, was ist so, wenn man reinzoomt, mhm, wenn man von dieser großen Zahl runtergeht, eben auf die einzelnen Leute. Das sind Schicksale. Ich war auch gerade in Nordirak, in Erbil, mhm, habe dort Projektpartner gesucht, und was mich wirklich, wirklich bewegt hat, war ein bisschen auch schon in Tränen nahe. Wir haben eine Flüchtlingsfamilie getroffen aus Syrien, die sind geflohen vor 5 Jahren. Der Vater wurde sogar entführt noch in Syrien, ist dann wieder freigekommen gegen Lösegeld. Und die leben jetzt seit 5 Jahren in Erbil, in einer ganz kleinen Wohnung. Wir saßen dazu 6 zu 7 in einem, 6 Quadratmeter, das war die Küche und Wohnzimmer gleichzeitig. Mhm. Die damals 2 behinderte Kinder und die Tochter kann nicht sprechen, die sind 11 Jahre alt. Und ihre große Hoffnung ist, dass sie nach Australien können, weil sie dort Verwandtschaft haben und weil sie auch, weil es dort eine Therapie gibt oder gäbe für ihre Tochter, dass sie wieder sprechen lernen kann. Und die leben dort seit 5 Jahren mitten in dieser Stadt und sind da irgendwie geparkt. Also sie sind dort, hängen da irgendwie fest, weil sie ihre Heimat verlassen mussten, gerne woanders hin wollen. Und das war einerseits total beklemmend und irgendwie auch bedrückend, das zu hören. Gleichzeitig wahnsinnig ermutigend zu hören, welche tragende Rolle für sie der Glaube hat. Mhm. Also sie haben auch ihre Wohnung überall, waren überall Bilder von Jesus, von Maria. Also das ist für sie eine ganz, ganz, ganz selbstverständlich und auch ganz präsent, der Glaube. Und andererseits hat mich auch sehr berührt zu sehen, wie sich dort die christlichen Gemeinden, die katholischen Gemeinden um diese Flüchtlinge kümmern. Also da gibt es eine Solidarität, die sind füreinander da. Das ist wirklich, wirklich schön zu erleben. Ja.
Ich freue mich eigentlich, ein paar mehr so Geschichten zu hören, weil ich finde, das ist so eine Chance, dich da zu haben, weil wie kommt man sonst an diese Geschichten von wirklich den einzelnen Menschen? Und ich glaube, du hast da viele in verschiedenen Orten schon gehört. Vielleicht kannst du einfach uns ein bisschen mitnehmen in noch ein paar von anderen Ländern oder was du schon so geliebt hast, was dich persönlich auch berührt hat.
Ja, gern. Was mich am meisten eigentlich fasziniert an dieser Arbeit bei Kirche Not ist, zu erleben, dass da, wo die Kirche arm und verfolgt wird, dass dort der Glaube wächst und dass der Glaube lebendig ist.
Irre.
Das ist für mich ein Mysterium, ja. So ganz, also richtig verstehen kann ich es nicht. Und ich schaue auch gleichzeitig hier nach Österreich oder nach Deutschland, wo ich herkomme, und sehe halt, die Kirche hat hier, oder wir Christen haben hier Freiheit und Geld, aber der Glaube geht stark zurück. Also es ist für mich irgendwie ein absurder Widerspruch. Warum ich das sage, ist, mir fällt noch eine Geschichte ein von einer aus dem Balkan, von einer Frau, die von verschiedenen Männern mehrfach vergewaltigt wurde. Und die hat dann in einem Spital gearbeitet. Und plötzlich kamen diese Männer zur Behandlung in dieses Spital. Und boah, diese Frau hat dann gesagt, sie will diese Männer behandeln. Also sie musste nicht behandeln, aber sie hat gesagt, sie will die behandeln, wow, weil sie gesagt hat, nur so wird dieser Hass durchbrochen. Also boah. Und sowas Radikales, also es ist wahnsinnig berührend, sowas zu hören, solche Stories, solche Geschichten, solche es ist ein radikales Zeugnis der Liebe. Also es ist extrem.
Ja.
Es ist extrem. Aber solche Geschichten hören wir immer wieder und das ist auch, gehört auch, ja, zu den bewegenden, vielleicht auch schönen Momenten meiner Arbeit. Es ist schon auch beklemmend, weil ich kriege jede Woche 2, 3 News aus der Welt, wo gerade in Nigeria, jetzt Afrika, immer wieder schreckliche Stories von getöteten Christen, zerstörten Kirchen. Und dann sowas zu hören, das bestärkt mich auch in meinem Glauben. Also es ist ein radikales Zeugnis. Das übersteigt mich, also übersteigt mein Herz, mein auch ein bisschen mein Glauben, aber es ist wahnsinnig inspirierend und auch berührend, so ein Zeugnis zu hören. Also ja, in gewisser Weise radikaler Glaube, radikale Liebe, radikale Hingabe an Gott, das ist wirklich berührend. Eine andere Geschichte, die mich begeistert ist, es gibt einen Bischof, den Bischof Döme in Nordost-Nigeria, in der Diözese Maiduguri. Das ist eben der Bereich oder der Landstrich, wo es sehr viele Moslems gibt und wo es auch sehr viel Gewalt gegen Christen gibt. Und dieser Bischof erzählt immer wieder, hatte eine Vision, hat gebetet vom Allerheiligsten, hat gebetet und Jesus hat ihm ein Schwert gezeigt. Und dieses Schwert hat sich verwandelt in einen Rosenkranz und hat gesagt, das ist deine Waffe, ja, also das Gebet ist deine Waffe quasi, deine friedliche Waffe gegen die Gewalt. Und dieser Bischof, ich habe Kollegen, die sind schon öfter mit dem Auto gefahren, auch hier in Deutschland und England, der betet jede freie Minute, betet der Rosenkranz, wirklich, also er betet dann 3, 4, 5 Rosenkränze ineinander und sagt, das ist quasi seine Kraft und seinen Schutz auch dort vor Ort. Und es wirkt, also das Gebet wirkt, er erzählt wirklich von Wundern, dass in seiner Diözese einfach seit Jahren nichts passiert ist und sie da diesen Schutz erfahren. Also das sind wirklich, ich finde, das sind Gebetserhörungen, das sind Wunder, die passieren, die Gott tut. Man ist immer gleich, ich habe mich auch schon ertappt, versucht, ja, das kann auch Zufall sein, ja. Also ich habe dann gleich wieder mein westliches, meine westlichen Gedanken hier und denke, ja, das kann auch irgendwie, ja. Aber nein, es sind Wunder, Gott tut Wunder, Gott hört Gebet. Und sowas zu hören, ja, ermutigt mich auch und fordert mich auch heraus, mehr zu beten und vielmehr mein Gewicht in Gottes Waagschale zu legen und sagen, Herr, ich vertraue dir, kämpf du den Kampf. Und dann hat er auch noch erzählt, eben weil sie dort in dieser Region leben, wo es viele islamistische Extremisten gibt, ist ein Seminarist, der ist irgendwie, war glaube ich im Handy irgendwie und ist dann aus Versehen in die falsche Richtung gegangen und kam dann eben in ein Gebiet, wo er entführt wurde. Und dann haben sie gebetet, 8 Tage und gefastet und dann ist er nach 8 Tagen wiedergekommen, aber nicht alleine, sondern mit glaube ich 5, 6 weiteren, die auch entführt gewesen sind. Also so Sachen zu hören, das sind Wunder, das ist, Gott tut Wunder, gerade auch in dieser Verfolgung und dieser Armut und dieser Bedrängnis, da ist Gott da. Da ist vielleicht auch Gott viel unmittelbarer da, weil die Leute einfach radikal, hingebungsvoll ihm vertrauen und sich wirklich ihm anvertrauen und sagen, offene Hände, leere Hände, Herr, hilf uns. Also da gibt es keine Lebensversicherung und kein doppeltes Netz, sondern all in. Also
Ich habe mir das auch gedacht, wie du so über dieses Mysterium, dass da der Glauben wächst, gedacht, ohne jetzt, also ich finde es, ich tue mich schwer darüber zu sprechen, ich will nicht naiv sein, aber ich denke mir, wenn uns alles genommen ist, und das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding der christlichen Hoffnung, wenn du nichts mehr in der Hand hast in dieser Welt, wenn dir alles geraubt ist, weil das ist ja das, was wir im Westen so leicht tun können, wie du jetzt schon sagst, wir haben so viel Komfort und Dinge, auf die wir uns verlassen und irgendwie unsere Hoffnung setzen auf Dinge in dieser Welt. Und wenn dir das so extrem wegfällt, dann hast du nur noch Christus als den Felsen. Also das ist so in dem Sinne nachvollziehbar, aber es ist trotzdem, also dieses Ausmaß ist erstaunlich. Es ist echt.
Und ich habe auch gerade mit jemand aus unserer Zentrale gesprochen, die mit den Projekten eben eng zusammenarbeitet und betreut. Und fand ich sehr schön, sie haben mir gesagt, wir sind ganz schnell dabei zu sagen, die Leute, die so, also die Kirche ist an vielen Teilen wirklich sehr arm, extrem arm. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen. Ich kriege auch oft, wenn ich irgendwo was ausschicke oder eben um Spenden bitte sagen, Leute, was soll das? Die Kirche schwimmt im Saft hier oder ist voll im Saft und schwimmt im Geld. Aber in vielen Ländern ist sie arm. Und also dass die Kirche dort, sagte sie mir, wo die Kirche arm ist oder auch verfolgt wird, dass die Leute dort, würden wir annehmen, dass die Leute dort hoffnungslos sind. Sind sie aber nicht. die haben sehr viel Hoffnung und sind oft auch, haben einen fröhlichen Glauben, einen lebendigen Glauben. Mhm. Und da, ja, wir denken irgendwie, man kann nur fröhlich sein, wenn man eben die Lebensversicherung hat, ja, oder hier im Westen irgendwie alles sehr gediegen hat. Aber ja, da gibt es Freude, Glaube und Hoffnung, also trotz dieser ganzen Dinge. Also es ist, ja, wie gesagt, ein Mysterium, aber auch schön zu erleben. Mhm. Schön zu erleben.
Was macht es so mit dir? Weil du hast jetzt schon gesagt, du hörst natürlich viel wirklich auch Grausames in deinem Alltag. Was hat es mit deinem persönlichen Glauben auch gemacht? Wie gehst du auch damit um, das zu hören? Weil ich finde, das ist auch herausfordernd, wenn wir jetzt schon drüber sprechen. Wir sind in einer Welt, wo wir so viele Nachrichten hören können. Und ich merke selber manchmal, als würde ich es fast nicht mehr schaffen, noch mehr so Leid aufzunehmen. Aber wenn wir über dieses Thema sprechen, dann sprechen wir wirklich über Geschwister auch im Glauben. Das heißt, sich dem auszusetzen und es auch auszuhalten. Also wie machst du das so ein bisschen in deinem Leben?
Also ich kann nicht alles an mich ranlassen. Das ist einfach, das ist einfach viel. Ja? Mhm. Andererseits will ich es ein Stück weit an mich ranlassen, weil ich es auch, es ist wichtig, dass wir eben, also für mich auch persönlich, aber auch für uns im Büro, wir beten jeden Tag, auch für uns, für die Christen, die leiden, für die Projektpartner. Also es ist wichtig, dass wir das ins Gebet mitnehmen, dass ich das mit ins Gebet nehme. Das ist schon wichtig. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen schaue ich mir auch an, wie leben die Christen dort, also was nehmen die auf sich für ihren Glauben? Was sind die bereit zu geben, im Zweifel oder wenn es hart auf hart kommt, sogar ihr Leben zu geben für Christus, weil sie Gott nicht verleugnen und dafür sterben. Und dann schaue ich mir an, was ich, also ertappe ich mich eben oft auch im Alltag dabei, was habe ich für Gedanken, traue ich mich in der U-Bahn Rosenkranz zu beten, ja, mache ich im Restaurant ein Kreuzzeichen vom Essen, also so Kleinigkeiten und schaue mir dann eigentlich auch dann, wenn ich das dann übereinander lege eben und mir die Christen anschaue, die wirklich in der Welt radikal nachfolgen und ihren Glauben hingeben und ich mich dann dabei ertappe, wie ich hier so mit so, ja, im Kontrast wirklich Nichtigkeiten, Angst habe, dass mich jemand schief anschaut oder mir mal einen Spruch irgendwie zuruft oder so, was unangenehm ist. Das ist, ja, also das ermutigt mich schon auch, meinen Glauben ernster zu leben und auch freier zu leben. Also ich einfach sage, was kann mir hier passieren? Also im schlimmsten Fall schreibt jemand was oder, also eigentlich kann mir nichts passieren. Yeah. Also ich, dass ich jetzt hier irgendwie körperlich angegangen werde, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also es ermutigt mich, meinen Glauben freier zu leben, diese Geschichten zu hören, diese Zeugnisse zu hören. Mhm. Ja, also es eigentlich hilft mir zu einer größeren Freiheit und Gelassenheit auch. Und weil ich glaube, wenn jemand verfolgt wird und ja, die Gefahr ist, dass er sein Leben hingeben muss, der muss sich radikal wirklich auf Gott verlassen können und einfach wissen, wo seine Hoffnung ist und wo sein Glaube ist. Und dazu sind wir, glaube ich, alle gerufen. Nur bei uns sind, glaube ich, noch viele andere Schichten oft drüber und wir sind beschäftigt mit anderen Dingen. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es das, dass wir uns wirklich ganz in die Hände Gottes geben. Und das, ja, das ist eine Ermutigung, die ich mitnehme aus meiner Arbeit bei Kirche Not.
Ich fand es mal schön. Ich habe mit einer Freundin über die verfolgte Kirche gesprochen. Und sie hat erzählt, wie sie auch sehr bewegt war von diesen Geschichten und dem Ausmaß des Leidens und hatte das Herz für die verfolgte Kirche zu beten, was wir auch wollen und tun. Und sie hat dann gesagt, wie sie angefangen hat zu beten, hat sie so den Eindruck gehabt, sie muss eigentlich bitten, dass die verfolgte Kirche für uns hier betet, dass wir dieses Feuer wachhalten vom Glauben und diese Hingabe. Und sie hat dann quasi gebeten, dass die Märtyrer und alle, die ihr Leben geben, in diesen Ländern für uns beten. Und das fand ich wirklich eine tiefe Einsicht. Also das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber so, ja, da ist so viel Kraft da in diesen Geschichten und in diesen Glaubenszeugen. Das ist wirklich bewegend.
Ja. Ich habe gerade bei, ich glaube, es war bei Bishop Barron, habe ich einen Podcast gehört, er hat gesagt, in Nigeria und Kongo gibt es, glaube ich, eine gehen 98% oder 97% sonntags zur Messe der Katholiken.
Wow.
Und das sind Länder, wo, ja, wo es in vielen Teilen wild hergeht gegen Christen. Und ich glaube, wir in Österreich haben, glaube ich, ich glaube, 3 oder 5%. Also, yeah. ja, also, und wie du sagst, also, das ist inspirierend, wie die ihren Glauben leben. Und ja, ich glaube, von der Kirche kann man viel lernen, einfach an Hoffnung, an Freigebigkeit, auch den Glauben fröhlich zu leben und trotzdem allem, was die umgibt, einfach ja, am Glauben festzuhalten, an Gott festzuhalten und diese Hoffnung zu haben, anzunehmen und zu leben.
Ja, eine Sache, die ich auch total inspirierend finde, also das ist sicher also in jedem Land unterschiedlich, aber ich hatte Geschichten gelesen von der Untergrundkirche in China, mit der Umgang mit dem Wort Gottes, das hat mich so bewegt. Also diese Geschichten von Christen, die nicht an Bibeln kommen und dann, wenn sie an eine kommen, dass sie ganze Evangelien auswendig lernen, das ganze Matthäus-Evangelium auswendig lernen und so dann in die Verkündigung gehen, dass sie einfach das Evangelium auswendig aufsagen. Ich denke, wow, da ist so eine Achtung des Wortes Gottes, wenn es nicht, also keine Ahnung, ich habe 7 Bibeln zu Hause stehen, so, und dieses Bewusstsein für ja, dieses Wort, wie wertvoll es ist und wie viel sie dafür manchmal geben würden, das zu haben, lesen zu können, Zugang dazu zu haben, das kennen wir hier auch gar nicht.
So. Ja, ich finde schon die Ehrfurcht vor, also es heißt ja auch Heilige Schrift, eigentlich, ja, finde ich eigentlich ganz schön, und ich finde es auch schön, wenn der Priester, nachdem er das Evangelium verkündet hat, mit der Bibel oder dem Evangelium, also damit die Gemeinde segnet. Ich finde das eigentlich, also da ist Segen, das Wort Gottes ist heilig, ja, die Heilige Schrift, und deswegen ist es, glaube ich, auch schon was wir da auch lernen. Ich finde es ganz schön, was du sagst, in der Untergrundkirche, also wenn der Besitz von Bibeln verboten ist, eben hat es eine ganz andere Bedeutung, und für die ist das oft auch, wenn sie sich nicht versammeln dürfen, ist eben ihre Gottesbegegnung oft auch dann das Lesen der Heiligen Schrift, darin, das ist das lebendige Wort, da begegnest du Gott, und wenn du es eben nicht wie bei uns, wenn du dich nicht versammeln kannst oder die Leute nur unter Lebensgefahr treffen kannst, dann hat das, glaube ich, schon ein ganz anderes Gewicht für deinen eigenen Glauben. Und könnte auch hier für uns gelten. Also ist wie die Bibel wieder neu entdecken und das heilige, das lebendige Wort, Gott im lebendigen Wort begegnen. Also ich glaube, da steckt auch viel drin, was wir uns rausziehen können.
Wir haben jetzt schon über dieses viele Leid gesprochen. Wie helft ihr jetzt da konkret? Also was macht Kirche in Not an diesen Orten?
Also Kirche in Not ist ein rein pastorales Hilfswerk. Das heißt, wir unterstützen nur Projekte vor Ort, die der Verkündigung des Glaubens dienen. Also wir sind ein Hilfswerk für die Kirche. Wir schicken jetzt nicht eigene Leute dahin und machen da Projekte, sondern wir kriegen Anträge von den Priestern vor Ort, von den Orden vor Ort, von den Bischöfen vor Ort, die sagen eben, wir wollen den Glauben verkünden, haben ein übervolles Priesterseminar oder wollen Katechese mit den Kindern machen, haben keine Literatur oder haben keine Gebäude oder also brauchen einfach Unterstützung für die Glaubensverkündigung. Und dann kriegen wir eben diese Anträge und werden dann geprüft und dann werden die, also unterstützen wir die dort, damit die den Glauben verkünden können. Das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. Ein Teil unserer Arbeit ist eben auch, dass wir die Kirche dort unterstützen, wo sie verfolgt wird. Das kann so ein Projekt sein, wie gerade gesagt, von diesem Bischof, der sich um vertriebene christliche Flüchtlinge kümmert. Und ja, das machen wir seit fast 80 Jahren in 140 Ländern mittlerweile. Und es ist wirklich schön zu sehen, einerseits wie der Glaube lebt. Das ist auch so ein bisschen unser Auftrag, damit der Glaube lebt. Also wir wollen der Kirche helfen, dass der Glaube leben kann. Und oftmals fehlen eben die Mittel. Und also es ist wie ein Vorrecht. Wir sind so ein Investment-Vehikel. Also wir helfen der Kirche dort zu blühen, wo sie es nicht aus eigener Kraft kann. Das ist wirklich schön, eben zu sehen, was da alles passiert und wie lebendig der Glaube ist auf der ganzen Welt. Und wir funktionieren eigentlich so, dass wir im Westen, also da, wo es Geld gibt, da bitten wir um Spenden eben und schicken es dahin, wo die Kirche arm ist, verfolgt wird. Und mir war das vorher auch nicht so ganz bewusst. Es gibt eben zum Beispiel Priester, die kein Geld verdienen, die kriegen kein Gehalt. Das heißt, die müssen irgendwie selber sich um ihr Gehalt kümmern, fahren dann zum Beispiel Taxi oder so, damit sie einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ich hatte gerade einen Priester da aus dem Kongo, der hat gesagt, der kriegt sonntags von der Gemeinde Feuerholz gebracht und Lebensmittel gebracht. Also das bringen die da mit quasi als Teil der Kollekte eben, damit der Priester selbst auch leben kann. Und deswegen ist auch ein ganz wichtiger Teil bei uns den Messstipendien. Mhm. Finde ich eine sehr schöne Einrichtung der Kirche, dass du in Österreich sind es 9 Euro, also stiftest 9 Euro, spendest 9 Euro und die gehen direkt an den Priester, damit der seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und der ist dann für dieses Messstipendium verpflichtet, dass er eine heilige Messe in deinen Anliegen feiert. Und das finde ich eine ganz schöne Art, konkret zu helfen und gleichzeitig Gebet zu bekommen. Also ich finde das eine ganz schöne Sache.
Total schön. Ja. Was glaubst du, könnte die verfolgte Kirche uns im Westen sagen wollen oder sagen?
Die verfolgte Kirche, würde ich sagen, die sagt uns oder ruft uns, die ruft uns zu einer Nachfolge, also zu einer radikalen Nachfolge, zu einem Vertrauen in Gott. Wir haben gerade schon ein bisschen über diese Beispiele gesprochen, dass Leute wirklich sagen, die müssen sich ganz auf Gott vertrauen. Und ich glaube, das kann uns inspirieren oder das kann uns auch ermutigen, das auch zu tun und da stärker auf Gott zu vertrauen, stärker unser Leben hinzugeben für Gott. Und ich glaube, die Kirche ruft uns auch, die verfolgte Kirche ruft uns auch zu, dass wir mehr beten müssen für die Kirche. Mhm. Wir sind ein Leib, viele Glieder, wir gehören zusammen, wir sind ja ein mystischer Leib weltweit und wenn ein Teil leidet, leiden alle. Und wenn wir gar nicht spüren, dass 220 Millionen, das ist ein großer groß, also es ist nicht nur der kleine Finger, sondern eher vielleicht ein Arm oder so. Yeah. Wenn da was leidet, also das glaube ich schon auch, das ist ein Ruf ins Gebet, dass wir solidarisch sind im Gebet, sonntags in der Messe. Es kann auch eine Fürbitte sein, dass man einfach dieses Leid der Geschwister einfach präsent hat. Es kann auch im Gebetskreis sein, es kann auch in einem Rosenkranz sein, im Kreuzig sein oder eben einfach sonntags in der Messe eine Fürbitte. Tut keinem weh, aber es ist ein ganz konkretes Zeichen auch der Solidarität für unsere verfolgten Geschwister.
Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen und auch diese Unterschiede differenziert, weil du hast jetzt auch von deinem persönlichen Leben so dieses Beispiel von, vielleicht traue ich mich nicht, den Rosenkranz in der U-Bahn zu beten oder so. Da würden wir jetzt natürlich nicht von Verfolgung sprechen, aber so Angst vielleicht vor, ich weiß nicht, Verurteilung oder kannst du noch ein bisschen über diese Nuancen sprechen, was wir vielleicht hier ein bisschen kennen, wenn man gläubig unterwegs ist? Was begegnet uns vielleicht hier in Europa davon?
Also wir schauen uns bei diesem auch beim Religionsfreiheitsbericht von Kirche Not, schauen wir uns auch Europa an. Mhm. Es gibt auch verschiedene Beobachtungsstellen, auch für Hassverbrechen gegen Christen hier in Europa. Und auch in Europa gibt es eine starke Zunahme an Hassverbrechen gegen Juden, gegen Moslems, aber auch gegen Christen. Allein in Frankreich im letzten Jahr über 1000 Vorfälle, Hassverbrechen gegen Christen. Was ich für Europa sagen würde, in Europa gibt es keine Verfolgung. Aber in Europa gibt es einen Trend, dass das Religiöse vom öffentlichen Raum mehr ins Private oder eben in die Kirchen wandert. Mhm. Weil du zum Beispiel nicht vor einer Abtreibungsklinik still beten darfst, weil du als Hebamme sagst, du willst nicht in Schweden zum Beispiel, du willst an keiner Abtreibung teilnehmen, ja, und kriegst deswegen keinen Job mehr. Also das sind ganz konkrete Auswirkungen eben auch dann, aber der Glaube wird, das ist so ein Trend, also auch immer mehr so eine Einschränkung von Meinungsfreiheit. Der berühmte Fall in Finnland mit der Abgeordneten, die einen Römerbrief-Zitat getwittert hat und jetzt seit 8 Jahren, glaube ich, juristisch gegen sie vorgegangen wird, aufgrund von Hassrede. Also die Präsenz und das Äußern das Ausleben des Glaubens im öffentlichen Raum, der wird immer mehr diskreditiert und dadurch sehen wir eben, dass das immer mehr zurückgedrängt wird, der Glaube, der christliche Glaube, ins Private eben, in die Kirchen, aus dem öffentlichen Raum. Und das ist ein Trend, den wir sehen.
Wie können wir jetzt, also wenn wir jetzt gläubig sind und unseren Glauben lieben und leben wollen, wie können wir damit umgehen? Also was wäre so ein positiver Umgang damit, dass wir dem ein bisschen vielleicht entgegenwirken oder?
Also ich kann es nur für mich sagen, ich versuche meinen Glauben dort, wo ich bin natürlich auch im Kontakt mit vielen Nichtgläubigen, oder versuche ich meinen Glauben selbstverständlich zu leben. Einfach, dass Leute mitbekommen, dass ich gläubig bin. Und ich finde, die meisten Menschen sind freundlich. Und wenn man mit freundlichen Leuten zusammen ist und die merken, dass du Christ bist, dann finden die es auch interessant. Also es ist nicht so, dass der Westen gegen Christen ist. Die meisten Leute sind, glaube ich, auch neugierig und haben auch dieselben Fragen. Also Umgang mit Leid oder was ist, wenn ich sterbe? Also das beschäftigt ja irgendwann irgendwie alle Leute. Jeder hat irgendwann eine Krise. Und wenn die dann wissen, der ist Christ, frage ich mal den, wie der mit so einer vielleicht existenziellen Krise umgehen, was der mir rät. Also ich finde, ich versuche, dass die Leute wissen, dass ich gläubig bin, dass ich Christ bin, dass sie vielleicht auch dann, im Fall der Fälle auch vielleicht, wenn sie Fragen haben, können sie kommen und dann kann man darüber sprechen, was Antworten des Glaubens, des christlichen Glaubens sein können. Also ich finde dann einen selbstverständlichen, freundlichen Umgang Ausleben des Glaubens oder einfach, dass man einfach Christ im Alltag ist, das ist, glaube ich, eine Antwort auf diesen Trend, dass die Leute einfach merken, Christen sind gute Leute.
Ja, hoffentlich. Gutes Beispiel geben.
Genau, be the change you want to see. Also,
ja.
Oder auch, ich muss gerade auch bei dem ganzen Fragen um Leid an den barmherzigen Samariter denken. Ja, also das, die Not, die ich sehe, die mich direkt umgibt, das ist meine Aufgabe. Das muss nicht immer Verkündung sein, das kann auch ganz konkret sein, ein Obdachloser, das kann einfach die Not, die ich sehe in meinem direkten Umfeld.
Ja.
Das ist wichtig, dass wir da uns drum kümmern. Das ist unser Auftrag.
Ja, total schön. Ja. Ich finde auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit diesem selbstverständlichen, fröhlichen Glauben, das ist ein bisschen das, was ich meine mit dem Titel Unverschämt katholisch, dass man eben selbstverständlich, dass also mein Glaube dazu stehe ich und er ist schön und ich möchte ihn leben in Liebe und in Fröhlichkeit. Ihn nicht verbergen müssen. Ich glaube, das ist ganz oft einfach so was in unserem Inneren irgendwie passiert und ich weiß gar nicht genau warum, weil wie du sagst, mein Erlebnis ist eigentlich auch, dass die Leute meistens interessiert und positiv gestimmt sind, wenn man dann teilt oder sich öffnet. Also oft findet das auch so in uns drinnen statt, dass wir denken, oh, die werden dann denken, ich bin total blöd oder werden das voll arg finden und mich nicht mehr mögen.
Genau.
Und ich meine, die Fälle gibt es vielleicht auch, aber auch das meiste, was ich erlebe, ist eben auch, wie du sagst, so ein Interesse und positiv.
Genau. Ja. Und auch nur ganz kurz noch dieses Beispiel aus dem Irak. Also die Christen dort, dort gibt es die Scharia. Das heißt, wenn du zum Christentum konvertierst, dann gibt es dort immer Leute, die sagen, sie wollen dich töten. Aber die Christen dort im Norden, die haben überall auf ihren Autos, auf ihren Häusern, überall Jesusbilder, Marienbilder, Statuen. Also für die ist das auch ganz wichtig, diesen Glauben zu zeigen, obwohl sie in so einem nicht ganz freundlichen Umfeld dort leben, wo der Tod eine Option ist aufgrund der Konvertierung.
Krass, ja.
Und auch das wieder, das kann uns inspirieren, einfach zu sagen, auch hier, selbstverständlich, einfach stolz drauf sein. Also ich bin Freund von Gott, Gott ist mein Freund und ich bin stolz drauf.
Mhm. Gibt es denn auch irgendwie positive Entwicklungen? Also wir haben schon gesagt, dass der Trend tendenziell, es nimmt zu, die Verfolgung weltweit. Gibt es auch positive Entwicklungen in...
Also eine positive Entwicklung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall dieses Feuer der Kirche, diese Lebendigkeit. Das ist, würde ich sagen, das ist inspirierend, kann für uns inspiriert sein, wenn man sich das anschaut. Wir haben im Religionsfreiheitsbericht von Kirchennot zwei Länder, Sri Lanka und Kasachstan, wo es eine leichte Verbesserung gibt, was vor allem für Kasachstan interessant ist, weil es dort in den Ländern drumherum, also auch auf Afghanistan gibt es immer mehr oder die Angst vor islamistischen Strömungen, also vor radikalen Moslems. Und deswegen ist das für die Region auch, glaube ich, recht wichtig, dass es dort eine leichte Verbesserung gibt, eben also weniger Diskriminierung gegen Christen. Ich hatte gerade den Pater Kopfreiter zu Gast bei uns im Interview und der hat mir gesagt, fand ich sehr berührend, dass die katholische Kirche in Kasachstan eigentlich nur aufgrund von Kirchennot so existiert, wie sie heute existiert, also lebendig ist. Also es gibt kleine positive Entwicklungen, zarte Pflänzchen, können wir auch im Gebet einfach auch begleiten, einfach auch in die Regierungen auch denken, in Sri Lanka, in Kasachstan, auch an die anderen Länder, dass man für die Regierenden betet, für die Herrschenden betet. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass hoffentlich vielleicht im nächsten Jahr oder im nächsten Jahr sich da noch ein bisschen was tut und diese Freiheit viel mehr Menschen gegönnt wird, ihren Glauben so zu leben, wie sie es möchten.
Du hast jetzt schon ein bisschen praktisch angedeutet, das Gebet zum Beispiel. Aber was kann man noch tun, wenn man jetzt so denkt, boah, ich möchte mich irgendwie engagieren oder was geben oder was kann man denn konkret machen, wenn man die Kirche unterstützen möchte dort?
Also Kirche Not fußt auf 3 Säulen: Gebet, Information und Hilfe. Mhm. Hilfe eben, wenn Leute sagen, ich habe auch keine Zeit, ich kann mich nicht beschäftigen, aber ich möchte gerne unterstützen, kann man uns spenden. Das heißt, das ist ganz konkret die Hilfe und die Kirche braucht Unterstützung, braucht Geld. Information ist wichtig, also dass man sich einfach auch informiert über die Lage der Christen, wie geht es den Christen, vielleicht auch, wenn ich es nach Kuba fahre oder auf die Malediven, also Länder auch, wo es mit Religionsfreiheit nicht gut ausschaut, dass man sich auch einfach informiert und vielleicht auch dann an die, wenn man dort ist, an die Geschwister im Glauben denkt, die es nicht so schön haben wie man selbst, wenn man dort im Urlaub ist. Und Gebet ist ganz wichtig, also dass wir wirklich beten für die Leute. Wir geben nächstes Jahr wieder einen Bericht raus über Christenverfolgung, der heißt Verfolgt und Vergessen. Warum? Weil viele Christen, die verfolgt werden, uns sagen, wenn ihr nicht an uns denkt, dann sind wir verfolgt und vergessen. Mhm. Und das klingt jetzt nach einem coolen Slogan, aber ich glaube, für die Leute ist es existenziell, wenn sie wissen, da wird für uns gebetet. Die Kirche im Westen oder auf der ganzen Welt denkt an uns, an die ganzen im Iran, ja, oder einfach es gibt so viele unfreie Christen, verfolgt, die verfolgt werden, die furchtbares Leid erleben. Jetzt, wenn man in den Sudan schaut, was da passiert, es ist ein Schlachthaus, es ist wirklich grausam. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einfach, das kann man auch spüren, dass man im Gebet getragen ist. Ja. Und dieses Kreuz mittragen, ich glaube, viele Menschen haben ein wirklich schweres Kreuz zu tragen. Und dass wir sagen, im Gebet helfen wir, wie Simon von Cyrene, wir helfen diesen Menschen ein Stück weit ihr schweres Kreuz zu tragen, das ist, glaube ich, das ist wichtig. Mhm. Das ist wichtig.
Wo kann man sich denn informieren? Also ihr gebt diesen Bericht raus, das ist vielleicht eine gute Anlaufstelle, wenn man sich mal einlesen will, was eigentlich alles so global noch passiert. Aber fällt dir noch was ein, wo man irgendwie an diese Information kommt? Weil, wie wir schon sagten, medial wird nicht super viel darüber berichtet.
Bei Kirche Not, bei uns gibt es viele, wir haben sehr viele Informationen um das ganze Thema. Wir haben auch ein spezielles Heft über Gewalt eben oder auch an Frauen, also ein spezieller Fokus, Kreuzwege für verfolgte Christen. Also wir haben sehr viel Material. Es gibt in Österreich eine Stabsstelle im Bundeskanzleramt für den Schutz von religiös verfolgten Minderheiten. Die geben auch viele Informationen raus. Also es gibt verschiedene Stellen. Open Doors habe ich gerade schon genannt, auch eine tolle Organisation. Missio hier, wo wir zu Gast sind, machen auch tolle Arbeit und Pater Karl ist auch sehr engagiert da für den Einsatz von verfolgten Christen. Also es gibt viele, wenn man ein bisschen googelt, findet man viele Informationen und ja.
Was würdest du jetzt so einem jungen Zuhörer hier im Westen sagen wollen, mitgeben wollen, mit allem, was du in der Arbeit siehst und kennengelernt hast? Was ist so vielleicht eine Ermutigung, die du noch mitgeben willst?
Eine Ermutigung für junge Zuhörer wäre von mir, das, was wir hier haben im Westen, was wir in Österreich hier haben, wir haben Freiheit, wir haben Geld, wir sind sicher, ja, dass man das nutzt, das sind Gaben. Wir sind unglaublich begabt durch die Gnade der Geburt hier. Ja? Mhm. Dass man das nutzt für die Verkündigung des Glaubens, für das Leben seines eigenen Glaubens, aber auch mit dieser Verantwortung eben für andere, die es nicht so leicht haben. Also wir haben eine unglaubliche Freiheit, auch den Glauben zu leben, zu verkündigen. Das haben viele andere nicht. Und das zu entdecken, was wir eigentlich haben und was wir hier an Chancen haben, auch eben den Glauben selber zu leben, Gott kennenzulernen, mit Gott zu wachsen, das haben viele Menschen nicht. Und das ist ein großes Vorrecht. Man muss aber auch als solches, glaube ich, erkennen und wahrnehmen und annehmen. Und daraus kann man viel machen. Also daraus kann man ganz viel Gutes tun für unsere Nächsten hier, unsere direkten Nächsten, aber auch für die Menschen der ganzen Welt.
Und weil wir jetzt schon so viel über das Gebet gesprochen haben, hast du irgendwie konkrete Anliegen gerade, die jetzt wir vielleicht mitnehmen können ins Gebet aus der verfolgten Kirche?
Konkret Nigeria ist, also da geht es um Leben und Tod und also wir rechnen mit circa zwischen 10 und 30 Christen, die am Tag sterben aufgrund ihres Glaubens. Also es ist wirklich, wirklich tragisch. Betet. Wirklich, das ist, es sind viele Länder. Ich denke auch, ich habe vorhin diese Schwester erwähnt, die Frau erwähnt, die vergewaltigt wurde. Also es gibt so viel Leid und so viel konkretes Leid. Und wie schon gesagt, die tragen ein schweres Kreuz. Also die Ermutigung wäre, tragt ein Stück, traut euch oder nehmt die Verantwortung wahr und tragt ein Stück diese schweren Kreuze mit im Gebet. von den Menschen, die aufgrund ihres Glaubens leiden. Das ist ein wichtiger Auftrag, glaube ich.
Ja, richtig schön. Du hast jetzt schon eigentlich viel darüber gesprochen, auch über dieses selbstverständliche Glauben, das du einübst in deinem Alltag oder versuchst einzuüben, wie wir alle. Wir sind nämlich schon am Schluss und meine Schlussfrage ist eigentlich immer dieselbe, nämlich warum bist du unverschämt katholisch? Also warum bist du selbstverständlich katholisch?
Ich bin unverschämt katholisch, weil ich finde, dass die katholische Kirche eine riesen Schatzkiste ist. Wir haben eine unglaubliche Fülle an wunderbaren Dingen und auch, also, und ich finde, daraus zu leben, aus dieser Fülle zu leben, kann einen unglaublich bereichern und auch, ich habe vorhin schon gesagt, so selbstverständlich einfach in meinen Glauben leben. Und also mich ermutigt der katholische Glaube und auch dieser Blick, dieser Welt, Teil dieser weltweiten Gemeinschaft zu sein, ermutigt mich im Alltag, unverschämt katholisch zu sein. Das heißt, einfach meinen Glauben zu leben, zu beten, ihn zu bekennen, fröhlich katholisch zu sein.
Richtig schön. Danke auch für die Arbeit, die du machst, dass du dich da reingibst, dass du dein Herz auch öffnest für die verfolgte Kirche und dann mit Herzblut dabei bist und ja, diese Geschichten auch teilst. Es gibt auch für die, die vielleicht noch mehr von Kirche Not auch hören wollen, ihr habt auch einen coolen YouTube-Kanal jetzt gestartet, kann ich empfehlen. Da macht ihr auch richtig coole Inhalte, tolle Gespräche, wo man auch noch mal ein bisschen tiefer tauchen kann.
Danke.
Ja, Tobi, vielen Dank für deine Zeit und dass du hergekommen bist und ja, uns da ein bisschen mit reingenommen hast. Das ist sehr, sehr wertvoll und auch trotzdem so ermutigend, obwohl es ein herausforderndes Thema ist. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir.